Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Tobias.
Daniel.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Und heute haben wir eine weitere Folge der Schattenakten. Das sind Folgen, in denen wir 5 Geschichten erzählen, die 4 davon tatsächlich passiert sind und eine ist entweder frei erfunden oder rausgesucht, beziehungsweise nicht wahr.
Ja.
Und einer trägt die Geschichten vor und die anderen beiden müssen rätseln und rausfinden, welche dieser Geschichte die Lüge ist.
Ja, Nummer 3.
Das werden wir sehen. Und es wird nicht leichter, diese Geschichten zu finden. Aber ich habe mein Bestmöglichstes getan, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Sollten wieder Stift und Papier?
Jawohl, holt euch einen Stift und Papier.
Ja, können wir einfach die Rückseite nehmen.
Ja, ich bin immer noch bei Nummer 3. Ich kenne zwar noch keine Geschichte, aber ich sage, das ist Nummer 3. Damit er jetzt Nummer 2 nimmt, damit ich dann Nummer 1 sagen kann.
Okay, seid ihr beide bereit?
Ja, ich bin auch gerade am Schreiben.
Hast du auch einen Stift? Achso, du schreibst für euch beide.
Ja.
Alles klar.
Wahr, nicht wahr?
Die erste Geschichte muss ich jetzt einmal vorlesen. Die kann ich nicht auswendig, weil sie ein bisschen länger ist. Ja? Und ich möchte die Fakten auf jeden Fall alle nennen. Das ist eine Geschichte, die ist nicht schön. Und ich denke, viele unserer älteren Zuhörer kennen wahrscheinlich sogar ähnliche Geschichten. Die 31-jährige Eleanor Hartwell stirbt am 12. Juni 1930 in einer psychiatrischen Klinik in Connecticut an Hyperthermie. Wisst ihr, was Hyperthermie ist?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Hyperthermie ist quasi, wenn du einen Temperaturschock erleidest, sowohl warm als auch kalt, und an diesen Schock quasi stirbst.
Danke.
Zuvor war sie 3 Stunden lang in einen auf 41 Grad Celsius erhitzten Fieberschrank eingesperrt worden. Die Behandlung sollte angeblich ihre Melancholie zum Ziel haben. Und Melancholie ist etwas, was sehr vielen Frauen damals diagnostiziert wurde. Depression oder Verstimmtheit, das ist leider so gewesen damals. Der Psychiater Dr. Wagner glaubte, künstliches Fieber sei nötig, um das Gehirn wieder in normale Funktion zu versetzen. Das war eine experimentelle Geschichte. Also es war noch nicht etabliert, dieses Verfahren. Eleanor war 8 Monate zuvor an einer postportalen Depression infolge einer Totgeburt in der Klinik eingewiesen worden. Sie trauerte und war nicht mehr in der Lage zu leben. Ihr Mann hatte sie daraufhin zur psychiatrischen Behandlung gebracht. Wagner diagnostizierte eine Melancholie, die ein aggressives Eingreifen erforderte, und forderte ihr diese Fieberschranktherapie, so heißt das übrigens. Die Theorie dahinter war, dass die extremen Temperaturen die Gehirnchemie zurücksetzen würde. Eleanor wurde nackt ausgezogen und in einem Holzschrank eingesperrt, wobei nur ihr Kopf herausschaute. Also müsst ihr euch das so vorstellen wie eine Sauna, nur dass da ein Guckloch ist, wo der Kopf eben rausschauen kann. Der Innenraum des Schranks wurde durch Dampfrohre auf 41 Grad Celsius erhitzt. Und 41 Grad wirkt erstmal nicht viel, aber jeder, der in der Sauna war, weiß, wie schnell ein Temperaturunterschied eben wirkt. Nicht? Du gehst Sauna und ich glaube...
Ne? Ja gut, 41 Grad für 10 Minuten
ist nichts. Nee, es geht um 3 Stunden.
Genau, ja. Und 41 Grad bei 3 Stunden ist eine ganz andere Nummer.
Ihre Körpertemperatur stieg auf gefährliche Werte, während Wagner sie überwachte, in der Überzeugung, das Fieber würde die Depression heilen. Nach 30 Minuten fleht Eleanor um ihre Freilassung. Die Hitze im Fieberschrank ist unerträglich. Sie brennt, kann die heiße Luft nicht atmen. Also sie brennt nicht wirklich, sondern beschwert sich nur, wie heiß ihr ist. Wagner weigerte sich. Das Protokoll sieht 3 Stunden bei einer Zieltemperatur vor. Ein vorzeitiger Abbruch gefährdet die Behandlung. Eleanors Unbehagen ist für den therapeutischen Erfolg notwendig. 3 Stunden lang leidet Eleanor unter lebensbedrohlicher Hyperthermie, während Wagner ihre Reaktion dokumentiert, ihre Vitalfunktion aufzeichnet. Hinter ihm beobachten andere Psychiater die Behandlung. Sie lernen die Fieberschranktherapie-Technik kennen, diskutieren Eleanors Symptome und erwägen, die Behandlung in ihren eigenen Einrichtungen anzuwenden. Und das allein ist ja schon krank. Sowas gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, dass wenn du behandelt wirst experimentell, dass da die anderen Ärzte zuschauen. Das finde ich irgendwie nicht so toll.
Ich weiß es gar nicht.
Also klar,
gibt's... Also wenn du jetzt Medizin studierst, musst du ja auch irgendwie ein Praktikum machen im Krankenhaus. Mhm. Und du gehst mit dem Oberarzt oder mit dem Chefarzt auf die Visite, da wird dann drüber gesprochen. Und genauso ist es ja, glaube ich, auch bei OPs oder wie auch immer, die sind schon dabei.
Ja, hierbei ging es tatsächlich um eine Art Werbetherapie, dass sie sich wirklich diese Therapie anschaut und in ihren Einrichtungen auch machen. Und das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, heute wird das schon anders rangegangen, diese Therapien und Techniken. Also ich finde das, ich hoffe auch und ich finde das sehr verwerflich. Eleanor befindet sich seit 2 Stunden im Schrank, hat noch 1 Stunde vor sich und leidet unter gefährlicher Hyperthermie, vor der Wagner glaubt, dass sie ihre Melancholie heilen wird. Eleanor stirbt an den induzierten Fieber, das Wagner als medizinisch bezeichnete. Die Hitzequalen, die der Psychiater als Heilung bezeichnete. Sie stirbt um 15.47 Uhr. Ihre Körpertemperatur erreichte 41,8 Grad Celsius. Ihre Organe versagten aufgrund der Hyperthermie. Sie stirbt, während sie noch immer in dem von Wagner erhitzten Fieberschrank eingeschlossen ist, der zur Behandlung ihrer Depression eingereicht hatte. Wagner dokumentiert den Tod als Behandlungskomplikation, vermerkt, dass das Fieber zwar erfolgreich induziert wurde, die Patienten die therapeutische Temperatur aber nicht tolerierte und empfiehlt, die Behandlungsdauer für zukünftige Behandlung zu verkürzen, von 3 auf 2 Stunden. Und das ist einfach herzlos. Im Krankenhausbericht wird Lenors Tod als Folge einer Melancholie angegeben, jedoch nicht erwähnt, dass sie durch eine experimentelle Fieberbehandlung ums Leben kam. Wagner wendet die Fieberschranktherapie weiterhin bei anderen Patienten an, verkürzt die Behandlungsdauer auf 2 Stunden, glaubt weiterhin, dass induzierte Hyperthermie psychische Erkrankung heilt und tötet weitere Patienten, bevor die Fieberschranktherapie in den 1940er Jahren endgültig aufgegeben wird. Das waren von 1903, es waren 10 Jahre lang, von 30 auf 40, wo diese Therapie angewandt wurde. Mhm. Und wie kommt man darauf, dass Fieber Depression heilt? Das schwitzt man nicht aus.
Ja, du, es gibt ja heutzutage immer so blöde Sprüche, ne? Also, wenn du Depressionen hast, heute sind wir ja weiter, aber damals hat man ja gesagt, ja, dann geh mal eine Runde spazieren, ne?
Ich finde das einfach widerwärtig.
Also ja. Auch diese Krankheit, die wurde ja damals zwar behandelt, aber auch jetzt, heutzutage, wurde sie ja ganz oft ignoriert.
Ja, es gibt ja viele Krankheiten, die klein gemacht werden, ignoriert werden.
Ich glaube, das Krankheitsbild Depression gab es damals nicht. Ich glaube, das nannte sich Schwermut.
Also ja, das, oder ja, Melancholie.
Oder Melancholie. Also so die klassische Depression von heute, meines Wissens nach, gab es nicht. Natürlich weiß man von Saunieren, also das ist ja auch nichts anderes als ein künstliches Fieber, was da, dass es sehr gesund ist für den Körper. Alles in allem, ich sag mal, zu der Zeit, sage ich jetzt mal, solche Experimente.
Ah, da fällt mir ein. Wir hatten das Thema, ist Saunieren nicht dafür bekannt, Cortisol abzubauen?
Meines Wissens nach, ja.
Und wenn du weniger Cortisol hast, geht es dir zumindest also besser, du hast weniger Stress. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass das die Chemie des Gehirns, dass du dann auf einmal keine Depression mehr hast. Nee,
ja, das hat ja auch, du hast ja diese Gedanken, ne?
Es ist ein tiefes Thema, schwer runterzubrechen, weil ja. Die ist bei jedem anders. Es gibt depressive Verstimmung und dann gibt es die volle Depression. Das sind nochmal 2 unterschiedliche Dinge. Und ja, Melancholie und Hysterie wird ja oft, sogar meine Frau wurde beim Arzt gesagt, ja, die ist ja nur hysterisch. Da wollte ich denen fast eine reinhauen. Ja. Der Arzt ist mittlerweile tot, ich war es nicht. Das wollte ich nur mal sagen.
Zugriff.
Okay, das war unsere erste Geschichte. Gibt es da schon ein Pro, Contra?
Ich muss sagen, als Anfang finde ich die Geschichte gar nicht so cool.
Nee, ich finde sie auch nicht cool, muss ich sagen.
Also, aber zu der damaligen Zeit, mit dem Hintergrundwissen, für mich ist sie ganz klar wahr.
Das ist in Amerika, ne? Also nicht, also 1930.
Ja, das, auch wenn es in England oder in Amerika oder in Afrika wäre.
Also ich sage auch wahr. Ich weiß auch, dass man, sage ich jetzt mal, welche Temperaturen ein Mensch eigentlich so an kann. Das wurde zu dieser Zeit mehr oder weniger erforscht. Leider auch von sehr schlechten Ärzten in Deutschland. denen wir letztlich medizinisch ist dem viel zu verdanken. Das sagen auch zum Beispiel Leute, sage ich jetzt mal, es sind viele Menschen gestorben aufgrund dessen Versuche. Und von daher, ich würde auch erstmal sagen, ist wahr.
Okay, dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Geschichte, würde ich mal sagen.
Okay, die zweite Geschichte ist 2004, deutlich moderner, in Japan. Ein japanischer Arzt operierte eine 25-jährige Japanerin, die Jungfrau war, und das ist in diesem Fall extrem wichtig, und entdeckte etwas extrem Seltenes in ihrem Körper. In ihrem Körper war ein sogenannter Mini-Körper, der einer Puppe ähnelt, mit Augen, Ohren, Zähne, Knochen und sogar Hirngewebe. Der Fall wurde in National Library of Medicine veröffentlicht und diente dazu, weitere Hintergrundinformationen zu sammeln. Und ich zeige euch jetzt mal ein Bild, Moment, dazu. Ihr werdet das auf der Leinwand sehen. Ich zeige das meinen Kollegen einmal. Da sieht man das von der Seite und von vorne. Man erkennt Ohren, Haare, vielleicht sogar Beine. Mhm. Sieht vielleicht auch ein bisschen niedlich aus. Okay, habt ihr das beide gesehen?
Habe ich gesehen, ja. Willst du anfangen?
Ja, also bist du fertig mit der Geschichte?
Ich hätte noch was dazu erzählen können.
Erzähl doch.
Okay, und zwar geht man davon aus, weil das ja, also sie war eine Jungfrau, das sieht menschenähnlich aus. Man nennt es dann einen Tumor, einen sogenannten Ovarialteratom. Ovarialteratom, ein gutartiger Tumor, der aber nur extrem selten auftaucht. Und ich weiß nicht, wir wissen alle, was ein Tumor ist. Und das hat Haare, Zähne, Gehirnmasse. Das ist schon seltsam für einen Tumor. Und ich bin da ein bisschen weitergegangen, habe dann gegoogelt, was ist denn ein Ovarialteratom jetzt genau? Und das ist dann die Beschreibung, die ich euch gebe. Ein Ovarialteratom ist ein seltener, meist gutartiger Tumor in den Eierstöcken einer Frau. Diese Tumoren können verschiedene Arten von Gewebe enthalten, wie Haut, Haare, Zähne, Knochen oder sogar Nervengewebe. Der Begriff Teratom kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Wundergeschwulst. Im Fall der beschriebenen Minikörpers einer Puppe handelt es sich um ein besonders seltenes Beispiel eines Ovarialteratoms, das organisierte Gewebe entwickelt hat und ein Embryo ähnelt. Diese Tumore können operativ entfernt werden und sind in den meisten Fällen nicht lebensbedrohlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Tumor gesehen habt, einen Tumor, der aussieht wie eine Puppe oder ein Mensch.
Nein, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber ich komme jetzt mal direkt drauf, weil die Geschichte ist wahr, weil ich würde noch nicht mal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es noch nicht mal, wie du jetzt beschrieben hast, ein Tumor, sondern dass es ein übrig gebliebener Zwilling ist.
Richtig, denn das weiß ich auch, es gibt siamesische Zwillinge, die ineinander geboren sind. Aber das ist ja ein Tumor, von dem du berichtest.
Es kann kein Zwilling sein, weil sie hatte nie eine Geburt. Und dieser Zwilling, der wäre ja dann...
Nein.
Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich weiß, was ihr meint.
Das ist ihr Zwilling, also ihr persönlich, also...
Ist aber ein Tumor.
Ja.
Genau, das ist das, was mich auch so ein bisschen... Aber, wie gesagt, ich weiß zum Beispiel auch, es gibt siamesische Zwillinge, die ineinander geboren sind. Also tatsächlich, das Phänomen gibt es.
Irgendwie anhaften.
So, aber da geht es ja um einen Tumor. So, wenn ein Tumor sowas... Ich bin kein Mediziner, kein Arzt, aber das ist dann ja schon eher sowas wie ein Tumor mit Stammzellen, also der alles Mögliche produziert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Würde ich aber trotzdem erstmal sagen, auch wahr. Würde ich auch erstmal nicht ausschließen.
Und es müssen ja ihre, also DNA, also die Haare und so müssen ja aus ihrer DNA sein. Wenn sie ja, das kann ja nur ihre DNA sein. Aber ich finde das die Fotos krass.
Es war der Inkubus.
Also ich weiß nicht, ein Tumor ist ja, der umschließt ja immer etwas. Und warum soll ein Tumor jetzt auf einmal Ohren, Augen, Nase, Zähne, Gliedmaßen, das ist doch seltsam.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja an den Eierstöcken und da ist ja menschliche DNA mit verbunden. Also da ist ja, das Ei gehört ja quasi zum Beginn des Lebens. Und da sind ja so viele Erbinformationen darin gespeichert und DNA. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es durch eine Fehlfunktion ausgelöst durch irgendeine Stammzelle, dass auf einmal dann Kind anfängt zu, zu wachsen.
Also zumindest etwas, was sehr ähnlich dem aussieht. Ansonsten tatsächlich, ich kenne die Launen der Natur und ich sag mal, die Laune, wie es dieser Begriff schon sagt, eine Laune der Natur, ich würde es zumindest nicht ausschließen. Also ich würde erstmal ja, aber wir gehen die Geschichten ja zum Glück nochmal zum Schluss durch. Ich hoffe, du grinst jetzt nicht so, weil wir hier gerade auf etwas enorm Falsches reinfallen.
Ich musste nur gerade an die unbefleckte Empfängnis sofort denken. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ich diese Geschichte mit reingenocht habe. Sie ist jetzt nicht paranormal auffällig, aber das hatte ich vorher noch nie gesehen. Und weil ich es noch nie gesehen habe, dachte ich mir, krass, wie geht das?
Naja, wir sind zu erfahren.
aber okay, ihr sagt, das haltet ihr beide für grundsätzlich wahr. Genau. Sehr gut. So, dann gehen wir
schlecht für uns.
Dann gehen wir weiter zu der nächsten Geschichte. Und ich glaube, die könnte der ein oder andere von euch schon kennen und auch schon einer von euch eventuell kennen. Ich lese die jetzt einfach mal vor, die Geschichte. Die handelt nämlich von Elisa Lam, eine 21-jährige Kanadierin. Sie reiste 2013 im Rahmen eines persönlichen Abenteuers nach Los Angeles und übernachtete im Hotel Cecil, einem historischen Gebäude in der Nähe von Skid Row, eine der konfliktträchtigsten Viertel der Stadt. Das für die Vorgeschichte vom Verbrechen und unerklärlichen Todesfällen bekannt ist, sagt aber jetzt nichts für unsere Geschichte aus. Am 31. Januar desselben Jahres wurde sie zuletzt lebend gesehen und ihr Verhalten erregte Aufmerksamkeit, nachdem eine Aufnahme von der Überwachungskamera im Aufzug verbreitet worden war, auf denen sie sichtbar desorientiert wirkte, seltsame Gesten machte und mehrere Knöpfe ohne erkennbares Muster drückte. Und diese Aufnahmen, die sehen wirklich verstörend aus, als ob sie mit jemand redet oder mit jemand unsichtbaren kämpft. Das sind wirklich gruselige Aufnahmen. Nach wochenlanger ergebnisloser Suche und während der Fall bereits öffentliche Bestürzung auslöste, wurde am 19. Februar ihre Leiche nackt in einem der Wassertanks auf dem Hoteldach gefunden. Nachdem Gäste Probleme mit dem Wasserdruck und dem Geschmack des Wassers gemeldet hatten, der Fund verstärkte das Rätsel um ihren Tod und rückte das Hotel Cecil erneut in den Mittelpunkt einer Geschichte, die bis heute Fragen und Theorien ohne endgültige Antworten aufwirft. Und hier seht ihr einmal das Bild von diesem Wasserspeicher. Und das ist das Foto, wo sie in diesem Hotelaufzug verwirrt mit jemand oder etwas redet.
Ich meine auch, dass ich das schon mal gehört habe. Das kommt mir bekannt vor.
Das ist wirklich eine dieser bekanntesten Geschichten aus Amerika mit diesem Wassertank oben gefunden. Das wurde auch ein bisschen nachempfunden bei einer Filmserie. Und da wurde der oder derjenige wurde im Eisfach gefunden. Lebendig am nächsten Tag. Okay. Aber den haben sie auch gesucht.
Also das Gruseligste an dieser Geschichte ist gar nicht, dass sie in diesem Wassertank gefunden wurde, sondern dass sie verschwunden war. Sie wurde ja wirklich gefilmt, wo sie mit etwas Wirren, Unsichtbaren verhandelt, gestritten hat. Und danach war sie weg. Sie war spurlos verschwunden. Man kann sich nicht erklären, wie sie in diesen Tank gekommen ist und warum nackt.
Und ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, dass es vor kurzem noch mal so ein Video gab. So ein ähnliches. Aber diejenige ist dann aus dem Gebäude rausgelaufen und ja.
Mach mal bei mir auf Wahlliste, aber wir reflektieren das zum Schluss nochmal.
Und Tobi auch wahr, ne?
Ja, also doch nicht die drei.
Jetzt habe ich eine geile Geschichte. In 1947 war Amerika begeistert von der Atomenergie und der Atomwissenschaft. In dieser Zeit gab es Frühstücksflocken oder Cerealien, die Werbung gemacht haben für die Atomenergie, für diesen Atomkampf. Und dort war ein Ring drinne, und zwar ein Ring, der einer Atombombe nachempfunden war, mit Polonium-210 drinne, eine radioaktive Substanz, die heute extrem gefährlich gilt, haben Kinder in ihren Frühstücksflocken bekommen. Und zwar alles nur deshalb, um Atomenergie zu bewerben und gleich die Jugend darauf vorzubereiten. Das ist eine tolle Sache. Und ich zeige euch mal direkt diesen Ring einmal. Das ist die nachempfundene Atombombe. Mhm. Und da ist das Polonium drin. Mhm. extrem gefährliches Material. Die Cerealienfirma, die das vertrieben hat, hieße Kix, also mit K-I-X, Cerealien. Und das ist absolut verrückt und wahnsinnig gewesen. Ja, das war den Leuten damals egal, dass es gesundheitsschädlich war. Hauptsache, man hat das vertrieben, dass das eine sichere, saubere Energie ist.
Also in Amerika ist alles möglich. die haben ja auch noch genmanipuliertes Zeugs, was sie ja immer noch gut anbauen und vor allen Dingen Mais. Also vorstellbar ist das volle Kanne. Ich habe davon noch nicht gehört. Also ich bin da jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen.
Hau ein Fragezeichen rein.
Ich glaube auch. Irgendwie, okay. Also wir sind ja hier aufgewachsen und ich denke mir, hier wird es das nicht geben.
1947 war das.
Mhm. Ja, also ich weiß zum Beispiel auch, es gab diesen Hype. Es gab auch in Deutschland gab es eine Zahnpasta, wo... Also die, ja, mhm. Also das war wirklich so eine Zeit, das war ein bisschen verrückt. Gab ja auch Uranglas, also ich sag mal leuchtendes Glas.
Gibt's immer noch,
ja. So deswegen. Und aber was mich etwas kritisch in dieser Geschichte macht, ist Polonium. Mit Polonium wurde ja vor ein paar Jahren jemand vergiftet, meines Wissens nach. Und richtig. Soweit ich weiß, ist dieser Stoff nicht so einfach. Also ich vermute mal, dass der zu diesem Zeitpunkt schon sehr selten war. Ist meine Vermutung. Und von daher würde ich auch erstmal ein Fragezeichen dranhauen.
Mach das.
Ich glaube auch, mach das, sagt er.
Also
aber ist, möglich ist es. Also wie gesagt, ich weiß
es. Polonium 210.
Ja.
Was auch immer das.
Ansonsten, es war teilweise wirklich in Amerika so, dass da eine Goldgräberstimmung mit Uran war, weil das ein sehr wertvoller Stoff war. Also das ist ganz ohne Zweifel.
Das ist mir gerade was eingefallen. Es gab ein Kind, das irgendwie sich ein Mini-Atomkraftwerk gebaut hat. Und dieses Kind kam über Alarmanlagen, diese Wassermelder oder was, Feuermelder über Uran oder über spaltbares Material ran, weil eine Mini-Dosis davon in diesen Dingern drin ist und der hat hunderte richtig. Davon gekauft. Ja. Also rankommen, wenn man will, tut man.
Ja, richtig.
Werden aber heutzutage nicht mehr gebaut.
Ja, so. Wegen diesem Kind. Okay, ihr seid euch beide einig, dass das ein Fragezeichen ist.
Ja.
Alles klar. Dann sind wir schon bei der letzten Geschichte und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Es geht um die CIA-Akte Project Sunstreak. Und die ist zu finden unter der Adresse www.cia-government. Das ist eine Regierungsseite. Ja, könnt ihr sofort im Handy eingeben und ihr findet diese. Kannst du gerne machen.
Nein, darf ich ja jetzt nicht.
Okay, aber ich habe den Link einmal hinzugefügt. Den Link blenden wir auch ein. Ihr könnt jetzt sofort diesen Link aufmachen oder eingeben und diese Regierungsseite der CIA aufmachen. Diese Akte wurde nämlich veröffentlicht oder freigestellt. Und ich möchte euch gerne mal ein paar Sachen aus dieser Akte vorlesen. Also das ist die Bildakte, ne, Project Sunstreak, damit ihr es mal einmal seht. Okay. Und zwar, Zitat aus dieser Akte, am 5. Dezember 1988 sollte jemand die Bundeslade untersuchen. Das ist Ziel von Project Sunstreak gewesen. Das Ziel soll in einem Container sein, der dekoriert mit Seraphimen sein soll. Das Ziel ist irgendwo im Mittleren Osten. Die Sprache der dort ansässigen Leute ist Arabisch. Das Ziel befindet sich unter der Erde und hat etwas mit Zeremonien, Erinnerung und das Wiederbeleben zu tun. Das sind jetzt alles Sachen, die dieser Beamte sagt. Also er schildert quasi, ne, könnt ihr euch denken. Spirituelles Wissen sowie altes Wissen sollen dort weitergegeben werden. Das Ziel wird bewacht von Entitäten. Und ich möchte diesen Satz gerne nochmal sagen. In einer Regierungsakte steht, das Ziel wird bewacht von Entitäten. Das ist so ein geiler Satz. Und das suggeriert, dass dieser Ort immer noch benutzt wird von den arabisch sprechenden Einheimischen, also für Zeremonien, um was ich gerade vorgelesen habe. Der Container kann nicht geöffnet werden, bis der richtige Zeitpunkt erreicht ist. Individuen, die den Container böswillig öffnen, werden vernichtet durch die Wächter. Und ich möchte diesen Satz gerne nochmal vorlesen. Werden vernichtet durch die Wächter. Das ist so krass. Des Containers durch Kräfte, die uns unbekannt sind, werden vernichtet durch die Wächter von Kräfte. Ist so geil. Das ist das CIA-Dokument. Einen weiteren Satz, die haben versucht, diesen Container zu öffnen und dabei sollen mehrere Leute gestorben sein. Der Beamte, der dieses Ding geschrieben hat, soll zwei Körper aus diesem Untergrund rausgeholt haben. Also da sollen auch Leute, die versucht haben, zu öffnen oder zu berühren, gestorben sein. Und das war es auch schon mit der letzten Geschichte von Project Sunstreak. Und bitte.
Okay, also, ist auch wieder schwer. Möchtest du?
Das ist gar nicht so schwer, glaube ich, weil wir wissen ja von Erich von Däniken, dass die Bundeslade Kapelle?
Ja, in Äthiopien. Und was für Sprache spricht man dort?
Ist das Arabisch?
Ich weiß es nicht, aber wir gehen von 1988 aus.
Okay, also habe ich ja natürlich auch direkt im Gedanken, ja, sage ich jetzt mal. Und es steht ja auch wirklich, das ist ja so, das steht geschrieben, wer die Bundeslade anfasst und wer ihr nicht gebührt, der stirbt sofort.
Nee, das ist so. Alle darf es nicht anpacken.
Das ist schon klar. Also Äthiopien, sagt man ja nach, ist... Spricht man meines Wissens nach, ist das, also ich kann euch nur sagen, ist das einzig christliche geprägte Land in Nordafrika. Sonst ist alles ja, sehr muslimisch.
Und deswegen Arabisch?
Arabisch, genau, das macht mich schon mal kritisch. Dann von Entitäten bewacht.
Entitäten ist ein krasses Wort.
Entitäten, Dings.
Also es sagt, dass die Geschichte nicht wahr ist, los.
Darf ich einmal das Bild dieser Akte sehen?
Sicher. Also warte, ich mach dir das einmal komplett auf, das Bild. Das müsste ich nämlich hier haben. Eine Sekunde.
Das ist vielleicht, also es ist natürlich eine fantastische Geschichte, ganz geil. Ja, verständlich.
Und die Geschichte ist auch wahr. Vielleicht haben sie die ja mal da rausgeholt unter der Kathedrale. Genau, es war die Kathedrale.
Das würde der Wächter nicht zulassen. Der Wächter ist aber ein Mensch in diesem Fall.
Na ja, gut.
Okay, also was mich ein bisschen verwundert an dieser Akte ist, ein bisschen, das sage ich jetzt mal, erst eine normale Schrift und unten eine gebrochene Schrift ist. Da, hier ist eine gebrochene Schrift zwischen. So, warum macht man da eine gebrochene Schrift rein? Mhm. Ja, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Ach. Du machst es uns nicht leicht, lieber Alex.
Das ist mein Job und ich liebe
es deswegen. Und ich sag's dir offen und ehrlich, das mit dem, also ich sag mal, wir haben ja jetzt zwei Geschichten heraus, die so ein bisschen Dings, und ich sag mal.
Nee, die ist nicht wahr. Die stimmt nicht.
Ich sage jetzt auch, also.
Allein schon hier tatsächlich wegen der Schrift. Da hast du vollkommen recht. Du kannst mich jetzt natürlich auch aufs Glatteis geführt haben.
Das kann auch sein, tatsächlich.
Aber die ist auch unter der Kathedrale und die werden da, das ist nicht auf dem Containerschiff. Es sei denn, es gibt mehrere Bundesländer.
Nicht Containerschiff. Also der Container, damit ist diese Box gemeint. Also die Bundeslade.
Aber die Bundeslade selbst ist ja eine Box, sage ich
jetzt mal. Container, das ist ja nur ein Begriff. Also wir reden nicht von so einem Schiffscontainer, sondern wir gehen von diesem Begriff Container aus. Also Container im Sinne von ein Behältnis.
Ich sage.
Ach komm, wir gehen die nochmal durch.
Wir gehen die nochmal durch.
Genau. Alles klar. So. Momentchen. So, als erstes haben wir die Fiebertherapie von 1930. Als zweites haben wir den von der japanischen Jungfrau, den Tumor, der aussieht wie
ist
ein...
Auch wahr.
Ja. So, dann haben wir die Geschichte von Lisa Lam, die auf dem Hoteldach gefunden wurde.
Ist auch wahr.
Dann haben wir den Ring, der in der Frühstücksflockenpackung gefunden wurde. Der habt ihr zum ersten Mal gezweifelt.
Ja.
Und dann haben wir das CIA-Dokument. Das offizielle.
Okay. Also die Sache sieht so aus, ich weiß, da kann man sich übrigens bei YouTube angucken, so Spielzeuge, die in den USA, die verboten worden sind, weil sie zu gefährlich waren. Es gab zum Beispiel so eine Feuerpistole. Das geiles Ding als Kind. Oder es gab auch einen Chemiebaukasten, da war auch so etwas drin. Also so ein Atomic-Dings, der ist heute scheißen wertvoll, dieser Kasten. So, tatsächlich.
Und man darf nicht vergessen, die ersten Folgen von MacGyver wurden zwar noch ausgestrahlt, aber die Experimente, die später gemacht worden sind, konnte man nicht mehr nachmachen und haben auch nicht mehr funktioniert, weil die ersten Experimente, die sie gezeigt haben, wirklich funktioniert haben.
Okay.
Und manche halt auf die Idee gekommen sind, das geht, also bauen wir das mal nach. Also das ist Amerika.
Okay. Da wir uns jetzt festlegen müssen, entscheide ich mich für die letzte Geschichte, ist nicht wahr?
Das mit der CIA?
Ja, das mit der CIA.
Pass auf. Tobi, du bist dran. Ja, pass auf, du nimmst das mit der CIA. Pass auf, dann nimm... Ach, scheiße, mit dem Ring, das ist eigentlich... Das ist zu logisch für Amerika. Auch mit den ganzen Genexperimenten und so weiter und mit dem Ring, das ist wie so ein Super Bowl-Ring.
Also es kann sein. Wollt ihr den Ring noch mal sehen?
Nee, pass auf. Du sagst...
die CIA-Akte.
Die CIA-Akte ist... ich sag dann einfach...
Komm, wir können uns auch mal einig sein.
Nee.
Das geht auf keinen
also
Fall.
Also Geschichte 1, 2, 3 ist ganz klar, die sind...
jetzt kommt's, wir hatten beide nicht.
ich sage, die Geschichte mit dem Ring... Ja, obwohl ich selber da... Ja, doch.
Du musst dich jetzt entscheiden.
Die ist nicht wahr, die mit dem Ring.
Okay, wir gehen jetzt mal die Geschichten Schritt für Schritt durch, welche wahr sind und welche nicht wahr sind. Gehen wir mal am Anfang die Geschichte mit im Japan und diesem Tumor, die ist natürlich wahr.
Mhm.
Richtig gemacht. Ja. Die Geschichte mit Elisa Lam, die auf dem Dach gefunden wurde, die ist selbstverständlich auch wahr.
Also die dritte Geschichte, ja.
Die Geschichte mit dem CIA-Dokument ist selbstverständlich auch wahr. Die Geschichte mit dem Ring ist selbstverständlich auch wahr.
Nein, so ein...
Nein.
Die Geschichte mit der 31-jährigen Eleanor Hartwell und der Fieberschranktherapie ist komplett erlogen und erfunden.
Scheiße.
Das Schlimme ist im Nachhinein ihr Alter. Ihr Alter, das hätte sie wegstecken müssen. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, gemacht. Alex. Großen Respekt.
Ist das erste Mal, dass die Schattenakte gewonnen hat?
Ja.
Ja.
Tatsächlich.
Und ich habe so gedacht, nein, Hauptsache.
Ich glaube, die allererste Folge, die hat es
auch. Könnte auch sein.
Ja, die allererste Folge habe ich euch ganz gut genutzt.
Ja, es war spannend. Und ja. Ich habe es mit der CIA-Akte gedacht, so nein, aber es ist eine offizielle Akte, die es zu finden. Das gab es, das entspricht der Wahrheit.
Ich hab an den Ring, also mit der, später habe ich mir überlegt, ja, nee, irgendwie, das ist.
Ist schon krass, also ja. Verwerflich krass, ja.
Ja.
Ich freue mich.
Sehr gut.
Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie wir und mitgerätselt. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Format gefällt. Alles in allem, wie gesagt, Alex, Respekt, du hast uns mal richtig gut. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer.
Ja, das ist klar.
So, aber Respekt und... Wie gesagt.
Also, obwohl, eigentlich habe ich ja gesagt, ne? Also, ich sage 3, die Geschichte 2 und dann sage ich 1. Wäre ich mal ganz am Anfang.
Ja, die Intuition hat wieder gewonnen, aber im Nachhinein, ja.
Also, es wird natürlich immer schwieriger, Geschichten zu finden und die Kollegen zu veräppeln, natürlich auch, weil wir werden ja mit jeder Folge mal kritischer, ne? Und ich bin sehr, sehr froh, dass das funktioniert hat. Bitte schreibt mir mal, was ihr gedacht habt, welche Geschichte die unwahre Geschichte ist.
Ja. Bin ich auch mal gespannt.
Jawohl. Und dann haben wir die Folge geschafft.
Gut.
Wenn ihr Geschichten habt oder Zeugenberichte, dann schreibt uns gerne. Wie könnt ihr uns erreichen? Unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung findet ihr Links zu Facebook, Instagram, Discord, TikTok. Wir hoffen, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und wie immer, vielen Dank auch von mir und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.